beziehungsweise Rainer Rilling hat uns netterweise auch gleich Fragen vorgegeben, nämlich 9 Fragen. Sie sehen, es sind ganz einfache Fragen. Schon die erste Frage, was ist eigentlich Kapitalismus? Aber ich bin sicher, dass Sie darauf Antworten finden werden. Heutzutage verlangen ja Marketingleute, erklären Sie in 3 Sätzen Ihr Projekt oder so. Also warum soll das mit dem Kapitalismus nicht auch möglich sein? Wir werden uns also diese 9 Fragen ansehen und hier dieses auf dem Podium diskutieren. Es gibt dann anschließend nach einer kleinen Kaffeepause die Möglichkeit, dass auch Sie mitdiskutieren, nämlich in dem Forum 2. Ich glaube, ich habe mich jetzt gar nicht vorgestellt. Dorothea Schmidt. So, dann springen wir am besten gleich hinein. Vielleicht noch eine Überlegung, was wollen wir eigentlich mit den Fragen? Es gibt da 2 Möglichkeiten. Man kann sich bei diesen Zitaten, die wir hier auch sehen, ganz stark auf Rosa Luxemburg beziehen und sich fragen, was bedeutet das in der Zeit? Was hat sie für eine Stellung innerhalb der damaligen Diskussion gehabt? Man kann aber auch sich fragen, was hat das für uns heute für eine Bedeutung? Und ich möchte meinen beiden Diskutanten hier überlassen, wie sie das auffassen wollen. So, dann fangen wir doch an mit, was ist eigentlich Kapitalismus? Wollen Sie anfangen?
Ja. In meiner Wissenschaft, der Ökonomie, herrscht weltweit die sogenannte Neoklassik. An allen Universitäten der Welt, an allen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Welt ist das die Orthodoxie. Und in dieser Sicht der ökonomischen Welt gibt es das Konzept des Kapitalismus nicht. Es gibt nur die Wirtschaft oder wirtschaftliche Rationalität. Wer also den Terminus Kapitalismus in den Mund nimmt, als Ökonom, der erweist sich schon und macht sich schon verdächtig. Er erweist sich schon als jemand, der Zweifel hat an der Kernbotschaft der Neoklassik, nämlich dass die heutige Ökonomie der Gipfel ist der Rationalität und die beste aller möglichen ökonomischen Welten. Kapitalismus ist ein Begriff, den eher Soziologen, Politikwissenschaftler, Historiker benutzen, Ökonomen so gut wie nicht. Dass wir, vor allen Dingen marxistische Ökonomen, diesen Begriff benutzen, hängt damit zusammen, dass wir Kapitalismus auch als eine historische Form, eine sehr eigentümliche, besondere historische Form des Wirtschaftens begreifen, die eine Geschichte hat, also einen Anfang und ein Ende, und im Laufe dieser Geschichte allerlei Veränderungen mitmacht, sodass es nicht immer einfach ist, genau festzuhalten, was ist nun der Kern dessen, was wir noch immer Kapitalismus nennen. Der Kapitalismus zu Zeiten Rosa Luxemburgs war etwas anderes in vieler Hinsicht als heute. Das ist eine Binsenweisheit. Der Witz der Sache besteht darin, dem auf die Spur zu kommen, was sich da wie verändert. Und das wäre der erste Punkt, den ich betonen möchte. Das ist gut orthodox marxisch, wenn Sie so wollen. Kapitalismus ist eine unerhört revolutionäre, dynamische Wirtschaftsform, die auf ständige Veränderung ausgerichtet ist und wenig oder so gut wie keine Stagnation kennt. Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, in der alles unter der Herrschaft der Bewegung des Kapitals steht. Und die Bewegung des Kapitals ist vor allem eines: grenzenlos, maßlos, ziellos. Es geht immer weiter. Es ist ausgerichtet auf ökonomisches Wachstum, auf Teufel komm raus, wenn Sie so wollen. Ohne Grenze, ohne Maß, ohne Ziel. Nur wenn dieses Wachstum nachlässt, dann entsteht eine leichte bis große Panik unter den ökonomischen Akteuren, weil das die Grundlage, sozusagen das Gesetz ihres Lebens ist. Kapitalismus ist auch eine Marktwirtschaft natürlich, eine Marktökonomie und sogar die entwickeltste, die wir kennen. Das bedeutet, dass im modernen Kapitalismus gibt es alle möglichen Formen von Märkten und von sehr merkwürdigen Waren, wie die Ware Geld, wie die Ware Arbeitskraft, wie die Ware Natur. Alles verwandelt sich im Prinzip in Waren. Und diese sehr eigentümlichen Waren werden gehandelt auf spezifischen Märkten. Auch das ist ein sehr klarer Unterschied, oder markierten Unterschied zwischen den Anhängern der herrschenden Lehre, den Neoklassikern, die behaupten, alle Märkte sind im Prinzip dasselbe, funktionieren auf die gleiche Weise, und denjenigen, die den analytischen Begriff des Kapitalismus hochhalten, diejenigen, die das tun, werden in aller Regel sagen, nein, es gibt große Unterschiede zwischen Märkten. Es gibt sogar eine Hierarchie der Märkte mit den Kapital- und Geldmärkten an der Spitze und den Arbeitsmärkten mittendrin und den Märkten für natürliche Ressourcen auch mittendrin und ganz unten die Märkte für den gewöhnlichen Warenpöbel. Um noch ein paar unorthodoxe, kurze Andeutungen zu machen, Kapitalismus ist auch ein Herrschaftssystem. Und zwar eines der Klassenherrschaft, das einhergeht mit sehr merkwürdigen Formen von unerhörter ökonomischer Freiheit, die allerdings ihre Grenzen hat und die sehr ungleich ist, ungleich strukturiert ist. Auch das werden in aller Regel orthodoxe neoklassische Ökonomen gar nicht zur Kenntnis nehmen oder nicht ernst nehmen. Sie sind der Ansicht, dass diese Ungleichheiten, wo sie dann auftreten, zeitweilig sind und von der Logik, von der Wirkungsweise des Marktes schon weggeputzt werden, früher oder später. Während jeder, der also mit dem Terminus Kapitalismus analytisch etwas verbindet, darauf bestehen wird, dies ist ein System strukturierter sozialer, ökonomischer Ungleichheiten, die auch nicht verschwinden, dadurch, dass das System sich immer weiterentwickelt. Kapitalismus ist ein Weltsystem, um das auch noch eben anzudeuten. Darauf kommen wir gleich zurück im Zusammenhang mit Rosa Luxemburg. Und zwar von Anfang an darauf ausgerichtet, zur Weltökonomie zu werden. Und deswegen beginnt mit dem Zeitalter des modernen Kapitalismus auch eine neue Ära der Weltökonomie und der Weltpolitik. Auch das darf man nicht vergessen. Für heutige neoklassische Ökonomen gibt es eigentlich keine Weltwirtschaft. Weltmärkte funktionieren exakt so wie alle anderen Märkte auch. Es gibt auch keine sinnvolle Lehre der internationalen Ökonomie. Die ist genauso harmonisch und genauso im Gleichgewicht das System der Weltmärkte, wie das alle anderen Märkte auch sind. Diejenigen, die unter dem Terminus Kapitalismus etwas vermuten oder die ihn analytisch gebrauchen, bestehen in der Regel darauf, dass der moderne Kapitalismus als Weltsystem ein System ist von reichen und armen Nationen, die sich in einem sehr spezifischen Verhältnis befinden. In aller Regel handelt es sich dabei um noch ein schreckliches Wort, um Ausbeutungsverhältnisse, die sehr unterschiedliche Formen annehmen können. Also was man in der marxistischen Tradition unter Kapitalismus versteht, das ist ein Ensemble von verschiedenen Ausbeutungsverhältnissen, Ausbeutungsformen, die sich in der Zeit entwickeln und verändern.
Immer so weiter. Danke. Herr Fülber, sehen Sie das genauso?
Jedenfalls hätte ich auch so angefangen, wie Michael Kretke angefangen hat, nämlich zu versuchen, etwas über Kapitalismus zu sagen, ohne gleich Rosa Luxemburg zu zitieren. Das ist ja keine Rosa-Luxemburg-Exegese, die wir zu betreiben haben, sondern vielleicht eine Kapitalismus. Exegese, und vielleicht würden wir bei Rosa Luxemburg diesen einen Satz, der immer abgefragt wird, was Kapitalismus sei, gar nicht finden. Aus zwei Gründen. Erstens wusste sie es einfach und nahm die anderen wüssten es auch. Und zweitens war der Begriff Kapitalismus als Bezeichnung für ein Gesellschaftssystem ganz jung. Bei Marx haben wir Kapitalismus ja gar nicht als Begriff für ein Gesellschaftssystem. Sondern für eine Wirtschaftsweise vielleicht. Und der berühmte erste Satz des Kapitals, den wir alle im Chor gemeinsam sprechen könnten, spricht von Produktionsweise, die in Gesellschaften herrscht, aber die Gesellschaften selbst werden nicht als Kapitalismus bezeichnet. Der erste, der diese Gesellschaften als Kapitalismus bezeichnet hat, war Werner Sombart 1902, und da hatte Rosa Luxemburg mehrere Gründe, nicht gerade ihn zu zitieren. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Ökonomen das Wort Kapitalismus nicht mehr benutzen. Dennoch ist es sehr im Schwang im Augenblick. Es ist im Schwang bei den Historikern, vielleicht demnächst auch nicht mehr, bei den Soziologen, in der Politik, nicht nur bei den Politologen und im Feuilleton. Und zwar in einem durchaus affirmativen Sinn. Man spricht wieder über Kapitalismus, nicht um ihn zu kritisieren, sondern um sich zu definieren. Wir leben im Kapitalismus. Ich habe gestern am Kiosk gesehen, der Stern hat gerade ein Spezial gemacht, Kapitalismus, seine Geschichte vom Webstuhl zu irgendetwas anderem. Und das Kapitalismus wurde mit C geschrieben, wie Coca-Cola. Insofern ist Kapitalismus als Kulturphänomen, das auch vom Kulturbetrieb verarbeitet wird, im Schwange. Dass die Ökonomen nicht mitmachen, ist klar, weil die ja nun inzwischen sich als eine gehärtete Wissenschaft verstehen, als eine mathematisierte Wissenschaft. Und da enthält das Wort Kapitalismus ohnehin von vornherein zu viele Zeichen. Wenn wir jetzt nun gebeten werden, in einem Satz zu sagen, was Kapitalismus sei, dann kann man das vielleicht sogar unterbieten und sagen, man kann es mit vier Buchstaben sagen, G, W, W-Strich, G-Strich. Das ist Kapitalismus, nicht? Und alles andere ist dann nicht mehr nötig. Stell mir vor, es träte mal eine Katastrophe ein, die bitte nicht eintritt, und es würde von allem schriftlichen Kulturgut nichts mehr übrig bleiben, nur noch ein Zettel aus dem ersten Band des Kapitals, wo da steht, G, W, W-Strich, G-Strich, dann müsste ein kluger Mensch im Jahr 5000, der das findet, eigentlich dann die drei Bände Kapital, allerdings nicht so schrecklich dick, noch einmal schreiben können. Ich würde auch sagen, wenn ich eine gute Definition suche dessen, was Kapitalismus sei, würde ich bei modernen Historikern nachgucken, aber auch bei einem Ökonomen eigentlich. Also ein Ökonom gab es ja denn doch, der leider kürzlich verstorbene Robert Heilbronner, der sagt, Kapitalismus ist marktvermittelte Herrschaft. Kapitalismus ist eine Weise von Herrschaft unter vielen, seit wir Ungleichheitsgesellschaften haben, und im Kapitalismus wird der Markt benutzt, um Herrschaft auszuüben, um Prestige, Power und Dominance auszuüben. Man kann das mit anderen Mitteln machen, im Kapitalismus macht man es mit dem Markt. Und dann als zweiten Historiker, als zweiten alten Mann, Heilbronner ist ja ein Ökonom, als zweiten alten Mann würde ich dann Fernand Braudel zitieren, der, soweit ich sehe, in seiner Abneigung gegen den Kapitalismus, obwohl er ein bürgerlicher Wissenschaftler war und Mitglied der Académie Française, eindeutig links von Marx ist, weil er dem Kapitalismus die innere Plausibilität abspricht, die er bei Marx ja hat. Für ihn ist Kapitalismus machtverzerrte Marktwirtschaft. Es gibt ja nun die drei Stufen bürgerlicher Gesellschaften, die er nennt. Einmal la vie materielle, das materielle Leben, im Deutschen nicht gut zu übersetzen, vielleicht Alltag. Zweitens die Marktwirtschaft, und Braudel ist ein großer Anhänger der Marktwirtschaft. Und drittens ist Kapitalismus. Und Kapitalismus ist bei ihm eigentlich nichts anderes als Machtausübung, Lug und Trug nach dem Modell des Handelskapitalismus zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert. Eine sehr linke Auffassung von Kapitalismus, die natürlich einschließt auch eine etwas reformistische Auffassung, nämlich die Vorstellung, dass es Marktwirtschaft ohne Kapitalismus geben könne. Wahrscheinlich sollten wir das auch ernsthafter bedenken. Aber sonst, wenn ich es kurz mache, hätte ganz kurz machen müssen, hätte gesagt, G, W, G-Strich. Über alles andere kann man dann noch reden.
Wunderbar, danke. Also den Begriff haben wir jetzt in kürzer und längerer Version. Und Stichwort Braudel, da sind wir bei der Geschichte. Rosa Luxemburg hat sich ja auch sehr viel mit der Geschichte des Kapitalismus befasst. Und damit kommen wir zu der Frage 2, wann hat der Kapitalismus eigentlich angefangen und wo? Es geht uns hier auch nicht um die Expertendiskussion von Historikern, würde ich sagen, sondern darum, ist das eigentlich wichtig, ob man sagt, der Kapitalismus fing an etwa in Großbritannien mit der industriellen Revolution oder, wie andere sagen, bereits in Venedig. Was hat das für eine Bedeutung für spätere Diskussionen? Wollen Sie wieder zuerst?
Ja. Es gibt insbesondere unter deutschen Sozialwissenschaftlern eine wohl etablierte Tradition, gibt es auch international, den Kapitalismus, wenn man ihn dann akzeptiert, als einen Begriff der Sozialwissenschaften, zu universalisieren. Also Kapitalismus ist ewig. Es hat immer schon Elemente des Kapitalismus in allen menschlichen Gesellschaften gegeben, durch alle Zeiten hin. Sich auf diesen Streit einzulassen, ist nicht ganz unwichtig. Wenn man darauf besteht, dass Kapitalismus ein historisches Wirtschaftssystem ist, dann kann es nicht von allen Zeiten sein. Dann muss man sich sozusagen wenden gegen die Vorstellung, dass schon in der Jungsteinzeit Kapitalismus herrscht, weil dort bereits so etwas wie Handel nachweisbar ist, weil dort bereits produzierte Werkzeuge eingesetzt werden, weil es dort bereits nachweisbar Elemente von Arbeitsteilung gegeben haben muss. Diejenigen, die sich also gegen diese universalisierende Auffassung wenden, können sich immer noch heftig streiten über die tatsächlichen historischen Anfänge des modernen Kapitalismus. Wenn man darunter eine die gesamte Gesellschaft erfassende Wirtschaftsweise versteht, dann braucht es einige Zeit, bis sich diese durchsetzt, nämlich Jahrhunderte. Es gibt kapitalistische Inseln in vor allen Dingen italienischen Handelsstädten schon im 12. und 13. Jahrhundert. Die betreffen aber nur wenige Zehntausende Menschen, nicht mehr als das. Der moderne Kapitalismus in größerem Stil beginnt mit der Entwicklung eines neuen Systems des Welthandels im 16. Jahrhundert und wird getragen von rivalisierenden Staaten, See- und Kolonialmächten, Spanien, Portugal, England, Niederlande, die darin eine tragende Rolle spielen. Es wird zunächst ein internationales Welthandelssystem errichtet. Und diese Welthandelssysteme, also wenn man Spanien als Beispiel nimmt, das sind Imperien. Das spanische Imperium reichte von den Philippinen bis nach Mitteleuropa und war ein in jeder Hinsicht vormodernes politisches Gebilde und hatte gleichzeitig Elemente einer kapitalistischen Ökonomie. Also mit dem modernen Kapitalismus, mit der Aufstieg, fängt so etwas an wie eine neue Ära der Weltökonomie, wobei viele Länder, viele Völker der Erde hineingezogen werden in einen Handelszusammenhang, den sie davor nicht gekannt haben. In aller Regel geht das höchst unfriedlich vor sich. Also der Handel und der Seeraub, der Handel und die Piraterie, der Handel und der Kolonialkrieg, die koloniale Eroberung hängen alle sehr eng miteinander zusammen. Und die verändern bereits lange vor dem, was wir die industrielle Revolution nennen, die Produktionsweise, dadurch, dass traditionelle Landwirtschaften in der Regel in kurzer Zeit umgeformt werden in Exportökonomien und sogar Monokulturen. Also Spanien und der Süden Englands sind die besten Beispiele, wo plötzlich innerhalb von ein, zwei Generationen nur noch Schafzucht betrieben wird in Massen, um Wolle zu produzieren, damals einer der wichtigsten Exportartikel. Also Kapitalismus ist für lange Zeit im 16., 17. Jahrhundert ein Randphänomen, das durchaus nicht die gesamte Gesellschaft erfasst, aber bereits eines der dominanten Phänomene, und zwar deshalb, weil die modernen Staaten, also die Nationalterritorialstaaten in ihrer Aufstiegsperiode, ihn, wenn sie so wollen, benutzen, einsetzen und auch systematisch betreiben. Es gibt keine, man kann die Geschichte des modernen Kapitalismus nicht trennen von der Geschichte der modernen Staaten. Auch darüber waren sich viele marxistische Ökonomen, inklusive Rosa Luxemburg, sehr genau im Klaren.
Herr Fulber.
Ja, die Frage, wann und wo der Kapitalismus entstanden sei, ist ja ein beliebtes Gesellschaftsspiel von vor allem marxistischen Historikern. Und ich glaube, da will keiner so recht der Spielverderber sein und sagen, so, jetzt ist die Frage beantwortet, wir spielen das Spiel nicht mehr. Das wäre wirklich traurig. Richtig breit gespielt worden ist das Spiel Anfang der 50er Jahre, in der Mitte der 50er Jahre, gegen Ende der 50er Jahre in der britischen, damals marxistischen Historikerzeitung Past and Present, als Debatte zwischen Maurice Dobb und Paul Mswizi, nämlich ist der Kapitalismus entstanden durch innere, innere Akkumulation im Feudalismus selbst oder ist er so entstanden, wie es Michael Kretke jetzt stärker betont hat, nämlich von vornherein als Außenausdehnung mit dem modernen Kolonialsystem. Das ist das Spiel, das man jetzt auch heute spielen könnte. Also wenn jemand das sagt, was Michael Kretke sagt, dann muss, damit das Spiel funktioniert, sofort einer da sein und sagt, ich sage das Gegenteil nicht. Aber das wollen wir jetzt nicht machen, sondern ich würde es gern begrifflich etwas aufdröseln. Wann der Kapitalismus eigentlich angefangen hat, hängt damit zusammen mit der Frage, die ich vorhin angedeutet habe, ob man unter Kapitalismus ein Gesellschaftssystem versteht oder eine Wirtschaftsweise versteht. Und die Tatsache, dass immer wieder einmal behauptet worden ist, wir haben in der Antike sogar schon Kapitalismus, hat etwas damit zu tun, dass dieser Vorgang GW, W-Strich, G-Strich, auch in nicht-kapitalistischen Gesellschaften vorgefallen ist, ohne dass diese Gesellschaften damit auf kapitalistische geworden wären. Das ist jetzt schon Venedig genannt worden. Also dieser Vorgang G, W, W-Strich, G-Strich lässt sich natürlich im alten Rom beobachten. Er lässt sich im Feudalismus beobachten. Florenz wäre ein Beispiel, die großen Handelsstädte wären ein Beispiel. Und jetzt spreche ich ungern vor einem Publikum, in dem es Leute gibt, die von einer bestimmten Sache, über die ich gleich reden werde, mehr wissen als ich. Wenn man sagt, Kapitalismus ist die Funktionsweise von Gesellschaften, die auf der Erzielung von Gewinn und der Akkumulation der hierfür eingesetzten Mittel beruht, würde man dann sagen, naja, also nehmen wir das neue ökonomische System der Planung und Leitung, da war der Gewinn ja offensichtlich eine zentrale Kennziffer einige Zeit und Akkumulation auch, nur dass es dort anders hieß, ohne dass irgendjemand außer einigen maoistischen Irrlehrern behaupten würde, das sei eine kapitalistische Gesellschaft gewesen. Das heißt, dieser kapitalistische Mechanismus, Vermehrung von eingesetzten Fonds durch Erzielung von Gewinn und teilweise Neuakkumulation, ist etwas, was nicht notwendig an kapitalistische Gesellschaften gebunden ist. Nehmen wir nochmal den ersten Satz des Marx'schen Kapitals. Der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre ökonomische Elementarform. So heißt es wohl. Da werden also Gesellschaften genannt, in denen und in denen ist was drin, nämlich eine Produktionsweise, die kapitalistische Produktionsweise. Sie sind aber nicht identisch damit. Allerdings in dem Augenblick, da kapitalistische Produktionsweise herrscht in diesen Gesellschaften, sind es kapitalistische Gesellschaften, und das ist ein Unterschied. Und dann können wir das Gesellschaftsspiel anfangen und fragen, wann hat es begonnen? Wieder der von mir schon zitierte Brodel weist darauf hin, dass es einen japanischen Kapitalismus gegeben habe, bis im 16. Jahrhundert mindestens, ohne dass Japan eine kapitalistische Gesellschaft gewesen sei. Dass es einen chinesischen Kapitalismus gegeben habe, eine chinesische Kapitalistenklasse, die nun allerdings auch nicht beseitigt wurde, aber gezähmt wurde im 15. Jahrhundert. Das heißt, wir haben dynamische Kapitalismen in nicht kapitalistischen Gesellschaften als Wirtschaftsweise, als Produktionsweise vor 1500 schon. Und wir haben die eine Gesellschaft, die europäische, in der nun diese kapitalistische Produktionsweise zur herrschenden wird. Das könnte ja eine interessante Frage aufwerfen, nicht? Das könnte die Frage aufwerfen, ob wir uns künftige nicht kapitalistische Gesellschaften vorstellen können, in denen es doch kapitalistische Produktionsweise gibt. Und vielleicht wären das Gesellschaften, denen man nicht von vornherein ablehnend gegenübertreten sollte. Ein Gedanke, der natürlich für Rosa Luxemburg ein Graus gewesen wäre, das ist klar.
Ja, danke. Dann kommen wir zu unserer dritten Frage. Zum Kern der Sache. Jetzt geht es um G-Strich. Der Profit und seine Vermehrung, ziemlich aktuelles Thema, denken wir, Deutsche Bank, Rekordgewinne, was hören wir dazu? Aber das reicht noch lange nicht. Eigentlich müssen die Gewinne noch steigen. Wir kennen das von vielen anderen Unternehmen. Es wird aber in neuerer Zeit sehr viel offensiver geäußert. Also der Profit und seine Vermehrung, woher und wie viel? Sie sehen wieder eine ganz einfache Frage. Herr Kretke?
Das ist ganz einfach. Der Profit kommt aus diversen Quellen. Und das ist nicht ganz in Übereinstimmung mit der marxistischen Orthodoxie, die natürlich darauf insistieren wird, dass Profite der Substanz nach Mehrwert sind und dass es eigentlich eine Übereinstimmung auch quantitativ geben muss zwischen der gesamten Profitmasse und der gesamten Mehrwertmasse. Allerdings kann man darauf hinweisen, dass die Methoden des Profitmachens sehr verschieden sind und dass auch die Methoden der Ausbeutung sehr verschieden sind. Man kann sogar in der marxistischen Tradition das Konzept der sekundären Ausbeutung finden, und man wird darauf bestehen müssen, wenn man die heutige, auch überhaupt die Geschichte des Kapitalismus verstehen will, gibt es eben nicht nur Mehrwertproduktion, sondern auch eine Vielfalt, und diese gibt es in verschiedenen Formen, wie Sie alle wissen, sondern es gibt auch eine Vielzahl von Formen der sekundären Ausbeutung. Und die internationale ist nicht die unwichtigste. Auch der alte Marx hat sie gesehen, allerdings nur ansatzweise analysiert. Die Weltmarktausbeutung und die Marktausbeutung überhaupt findet eben statt, ist ein Teil dieses ökonomischen Systems. Es gibt auch eine Ausbeutung über alltägliche Dinge wie die Hausvermietung oder den Kredit oder sogar Formen der Steuerausbeutung. wo sich die einen auf Kosten der anderen bereichern können. Ohne all diese verschiedenen Formen, Methoden zusammenzunehmen, kommt man nicht dahinter, was die Quelle, was die Grundlage des Ungleichen, der Ungleichheit des Reichtums, was die Ursache für den Reichtum der einen Nation, die Armut der anderen ist. Wie viel kann man immer nur schätzen? Das ist ein zum Großteil politisch reguliertes Spiel, wie Gewinne berechnet werden. Es hängt schlicht und einfach auch von den staatlich fixierten, vorgegebenen Spielregeln ab. Man kann sich darüber streiten. In aller Regel sind die offiziell ausgewiesenen Gewinne viel zu klein und es ist ein Spielchen unter Spezialisten, um nachzuweisen, dass die tatsächliche Profitmasse, Gewinnmasse erheblich größer ist. Dazu kommt eine Vielzahl von fiktiven Gewinnen, die man nur ahnen kann, beziehungsweise die man nur in einzelnen Fällen tatsächlich nachweisen kann. Also eine Gesamtberechnung darüber zu machen, ist so gut wie unmöglich. Wenn man sich die Einkommens- und Vermögensstatistik anschaut, und zwar weltweit, kann man es relativ simpel, ohne auch nur eine Zahl zu nennen, zusammenfassen. Die Ungleichheit der Einkommen ist immer größer geworden, weltweit sogar noch schärfer ausgeprägt als innerhalb der einzelnen hochentwickelten kapitalistischen Länder. Und die Ungleichheit der Vermögen ist noch um einiges mehr, hat noch um einiges mehr zugenommen. Es gibt daher wenig Gründe, sich Sorgen zu machen um die Höhe der Profite oder die Größe der privaten Reichtümer. Denen geht es ausgesprochen gut und es werden immer mehr. Es werden auch immer mehr Reiche und es gibt auch heute gegenwärtig mehr Superreiche, mehr Millionäre, mehr Milliardäre. Auch das ist eine Statistik als je zuvor. Also wenn man das als Anzeichen nimmt, Indikatoren dafür, was sich tatsächlich abspielt in dem Teil der Gesellschaft, der sich die Reichtümer überwiegend aneignet, dann gibt es gar keine Gründe, sich da Sorgen zu machen oder die Klagelieder, die von den herrschenden Profiteuren, grob gesprochen, kommen, ernst zu nehmen.
Füllwert, Gestrich, Ihr Lieblingsthema.
Ja, ich habe mich jetzt mal genötigt, mich selbst genötigt, die Beantwortung dieser Frage, die man wahrscheinlich wirklich jenseits von Rosa Luxemburg vornehmen sollte, wie es eben geschehen ist, doch an Rosa Luxemburg zurückzubinden, einfach um es mal zu versuchen. Und bin da zu einer Auffassung von Rosa Luxemburg gekommen, dass sie vielleicht dort am interessantesten ist, wie vielleicht Marx auch, dort, wo sie ein Problem erkennt und sagt, ich behandle das nicht, weil dann wird es zu kompliziert. Also im dritten Band des Kapitals haben wir ja auch, wo Marx sagt, ja, da haben wir ein Problem, Profitmasse und Mehrwertmasse, was aber hier nichts weiter zur Sache tut, sagt er nicht, und löst damit die 100-jährige Transformationsdebatte aus. Das zeigt, dass es kluge Leute gewesen sind, die aber in ihrem Leben noch was zustande bringen wollten, nicht? Und da müssten sie an einigen Stellen bewusst Komplexität reduzieren und lassen uns dann die Aufgaben übrig. Und das hat man dann in zwei Fußnoten in der Akkumulation des Kapitals. Rosa Luxemburg sagt da ganz am Anfang, in dieser Darstellung nehmen wir Mehrwert als identisch mit Profit an. Da haben wir schon das ganze Problem, nicht? Was ja für die Gesamtproduktion, auf die es weiter allein ankommt, zutrifft. Damit ist sie aus diesem Problem schon raus, nicht? Da sollen sich andere drum kümmern. Auch sehen wir von der Spaltung des Mehrwerts in seine Einzelteile Unternehmergewinn, Kapitalzins, Rente ab, da sie für das Problem der Reproduktion zunächst belanglos ist. Auch da sagt sie jetzt, das sollen die im 21. Jahrhundert lösen, das Problem, also da kümmere ich mich nicht drum. Dann gibt es eine zweite Fußnote, wo sie bewusst reduktionistisch ist. Am Ende, gegen Ende hin, die Behandlung der Kartelle und Trusts als einer spezifischen Erscheinung der imperialistischen Phase auf dem Boden des inneren Konkurrenzkampfes zwischen einzelnen Kapitalgruppen um die Monopolisierung der vorhandenen Akkumulationsgebiete um die Verteilung des Profits liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit. Das heißt, ein erheblicher Teil der Probleme, mit denen wir uns politisch befassen heute, liegen außerhalb, und zwar definiert durch Rosa Luxemburg, außerhalb des Rahmens dieser Arbeit. Es ist ja gut, dass sie gesagt hat, was wir noch zu tun haben, nicht? Sie ist innerhalb des Rahmens dieser Arbeit geblieben. Was nun die Quellen des Profits angeht, würde ich Michael Kretke recht geben, mit seinem ersten Satz ja schon in seiner schriftlichen Ausarbeitung, es gibt verschiedene Quellen des Profits. Und er hat ja auch gesagt, naja, damit gibt es natürlich einen Bruch mit einer bestimmten Auffassung von Marxischer Orthodoxie. Nicht? Je nachdem, wie man sich das Publikum aussucht, also es gibt Publika, wenn man sagt, naja, also die Arbeitswertlehre als Ausgangspunkt für Ausbeutung ist monokausal, dann kann man Empörung ernten. Natürlich gibt es auch andere Publika, die sagen, na endlich haben sie es gemerkt. Nicht? Mindestens vier verschiedene, also rein jetzt begrifflich, mindestens vier verschiedene, ja, ich will erstmal sagen, was Gewinn ist, glaube ich, brauchen wir uns nicht zu streiten, das geht. Nicht? Ich glaube, da gibt es auch keinen Unterschied zwischen bürgerlicher und marxistischer Ökonomie. Das kann man ganz populär ausdrücken, der Überschuss des Ertrags über die Kosten, kann es auch komplizierter ausdrücken mit Kurven, aber ich glaube, da kann man sich einig sein. Überhaupt nicht einig ist man sich über die Quellen des Profits, was ja schon ein Ausdruck einer Pathologie ist. Wir haben eine Gesellschaft, die auf der Erzielung und Vermehrung und Reallokation von Gewinn beruht, die immerhin weiß, was Gewinn ist, aber nicht weiß, wo der Gewinn herkommt. Das ist ein merkwürdiger Zustand. Ich höre, in der Medizin gibt es auch solche Krankheiten, die man heilen kann, ohne dass man weiß, wo sie herkommen. Sogar zum Teil ganz gefährliche Krankheiten. Marx hat ja ganz am Anfang im Kapital auch sich ein bisschen Didaktik betrieben, indem er sagt, es gibt nun Leute und eine populäre Auffassung, wonach Gewinn einfach der Aufschlag auf den Preis ist. Das wäre sowas wie Betrug, das wird dann weitergegeben. Dann sagt er natürlich, das ist falsch, das geht gar nicht, denn wenn wir eine Gesellschaft haben, die eine ungeheure Warensammlung ist, und die also ein Markt ist, eine Marktwirtschaft, dann ist jeder Verkäufer auch ein Käufer. Das heißt, wenn er seinem lieben Nächsten einen Aufpreis aufdrückt, wird er von dem demnächst diesen Aufpreis zurückbekommen, wenn er selbst als Käufer auftritt. Also diese populäre Auffassung, diese kindliche Auffassung weist er weg, aber offensichtlich nur zu einem didaktischen Zweck, weil er dann sagt, Herr Lehrer, ich weiß was, nämlich was Besseres, und dann entwickelt er seine Mehrwerttheorie. Und dann so bis auf Seite 200 oder 250 hat er es dann fertig. Und dann entsteht, und innerhalb des ersten Bandes des Kapitals ist es konsistent, und nimmt man den dritten Band des Kapitals, der von aufgeklärten bürgerlichen Ökonomen ja sehr gelobt wird, ist eben nicht mehr konsistent, weil wir, wie Michael Kretke ja auch angedeutet hat, eben die Summe der Profite nicht mathematisch nicht auf eine Reihe bringen können mit der Summe des Mehrwerts und die Summe und Preise nicht identisch mit Wert sein können. Ich fürchte, das Problem ist ausgestanden nach 100 Jahren. Da gibt es die Lücke in der Marxischen Arbeitswerttheorie. Da ist nichts zu machen. Und diese Lücke ist wahrscheinlich schon ganz am Anfang, wo er sagt, eine Gemeinsamkeit zwischen zwei Waren ist, dass sie auf Arbeit beruhen. Das ist nichts Neues, deshalb macht das kurz, weil er sagt, schlagt nach bei Adam Smith und schlagt nach bei Ricardo. Und dann gab es ja den wissbegierigen Arzt Kugelmann, der wollte es dann wirklich mal wissen, weshalb das denn die Arbeit sein soll. Und da wurde Marx richtig cholerisch und sagte, das ist doch Unsinn, braucht man nicht lange zu fragen, denn die Menschheit würde verrecken, wenn nur ein paar Tage sie das produzieren einstellen würde. Und wenn jetzt ein Grenznutzentheoretiker aufgetreten wäre, hätte gesagt, na, es gibt auch noch andere Gemeinsamkeiten zwischen Waren, nämlich, dass sie gebraucht werden, dass sie gekauft werden. Dann hätte Marx wahrscheinlich sehr gepoltert und geschimpft und hätte gesagt, du bist ein Vulgärökonom, da wäre die Sache erledigt. Nicht? Also da haben wir als Marxisten ein Problem. Nicht? Kein Problem haben wir mit der Grenznutzentheorie in ihrer vulgären Form, weil die ja den Gewinn eigentlich ausschließt. Wenn Angebot und Nachfrage sich ausgleichen, gibt es keinen Gewinn mehr. Probleme, oder kein Problem, sondern vielleicht Ansätze zur Lösung des Problems wäre der schumpeterische Innovationsgewinn, der auch sein Problem wieder hat, das Schumpeter als erster erkannt hat. Er sagte, ja, Moment, das tritt zwar zyklisch auf, aber woher weiß ich eigentlich, dass der Unternehmergewinn zyklisch auftritt? Was passiert denn, wenn er nun nicht auftritt? Worauf er dann depressiv und halb sozialistisch wurde, 1942, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, und sagt, es ist eine wunderbare Produktionsweise, dieser Kapitalismus, aber es sieht so aus, als hätten die Leute keine Lust mehr, Profit zu erzielen. Dann wird es den Sozialismus geben, der funktioniert zwar ökonomisch, aber er gefällt mir nicht. Das wären, glaube ich, so die drei Hauptquellen möglich, des Gewinns. Dann würden einige sagen, jetzt hast du den Monopolgewinn vergessen, aber nehmen wir die Theorien vom Monopolgewinn, lassen sie sich eigentlich immer schön zurückführen, entweder auf den Marginalismus, auf die Grenznutzenlehre, das wäre also verzerrter Markt, oder auf die Marxische Mehrwertlehre, ist also nichts Originelles. Jetzt stehen wir da als dummer Tor und Theorin und wissen und sind so klug als wie zuvor, wenn es nicht wieder aufgeklärte bürgerliche Ökonomen gäbe, die sagen, die Marxisten sind komische Leute. Bloß weil wir ihnen jetzt nachgewiesen haben, dass die Arbeitswertlehre ein Loch hat, möchten die sich am liebsten aufhängen, weil sie sagen, da gibt es doch gar keine Ausbeutung mehr. Samuelson hat das gemacht in einem Versuch, die marxische Arbeitswertlehre zu widerlegen. Er sagte, Ausbeutung ist es trotzdem. Und Heilbronner sagt dasselbe. Der sagt, naja, warum müsst ihr den Monokausal verfahren? Vielleicht gibt es in dieser pathologischen Gesellschaft wirklich diese drei verschiedenen Quellen des Gewinns, die aber nicht auf eine einzige Ursache, ökonomische Ursache zurückzuführen sind. Es sei denn, sagt er auch, auf die eine Ursache des Privateigentums an Produktionsmitteln. Alle drei Formen funktionieren nur unter der Voraussetzung des Privateigentums an den Produktionsmitteln und alle drei sind mit Ausbeutung verbunden und damit, das müsste eigentlich reichen. Und Historiker könnten dann sagen, ja, wir können vielleicht in der Geschichte des Kapitalismus verschiedene Dominanzen der einzelnen Gewinnformen uns vorstellen. Also der Handelskapitalismus wäre der Kapitalismus, in dem unter Umständen der Marx doch Unrecht hat, wenn er sagt, es gibt keine Marktverzerrung. Es gibt keine, in einem idealen Markt gibt es keinen Aufschlag. Da wird man antworten, wo gibt es denn eigentlich einen idealen Markt? Inzwischen gibt es eine ganze Schule, die über den unvollkommenen Wettbewerb schreibt. Und wo es unvollkommenen Wettbewerb gibt, dann gibt es auch Gewinnerzielung durch Gewalt, durch Intransparenz der Märkte bis hin zu Betrug. Das gibt es offensichtlich und war ganz typisch wahrscheinlich für eine ganz besonders gewaltsame Phase der Geschichte des Kapitalismus zwischen 1500 und 1800, in der es kaum technologische Innovation gegeben hat. Es sind eigentlich nur zwei, nämlich die moderne Segeltechnik und vor allem die moderne Waffentechnik. Und die moderne Waffentechnik ist ja keine reißende außerökonomische Tatsache, das ist die Periode der ursprünglichen Akkumulation. Da gibt's, da hat einer, der seinem lieben Nächsten einen Gewalt angetan hat und ihn gezwungen hat, ökonomisch etwas zu tun, was er nicht tun wollte, die Strafe nicht bekommen auf dem Markt, weil der Markt noch gar nicht so da war. Dann die zweite Periode, Periode der industriellen Revolution, da ist natürlich typisch, dass Marx in der Schlussphase dieser industriellen Revolution geschrieben hat, weil da tritt der Mehrwert, also der klassische Mehrwert, der auf der Arbeitswertlehre beruht, wirklich so dominant hervor, dass das Marx'sche Kapital das Problem auf diese Stelle verengen muss. Dann in den späteren Geschichten Phasen der Geschichte des Kapitalismus haben wir natürlich Zeiten, in denen Innovationsgewinn ganz wichtig ist im Imperialismus nach 1870, aber in der Regel mischen sich diese verschiedenen Gewinnformen und ich würde Michael Kretke zustimmen, es hat keinen Sinn, sich auf die Arbeitswertlehre zu kaprizieren, dann wird es einfach zu eng.
Wir merken, je näher man hinschaut, desto komplizierter wird es. Nun kommen wir zum wirklichen Herzstück und wirklich zu Rosa Luxemburg. Ich sehe im Übrigen auch, dass dank Ihrer interessanten und differenzierten Antworten uns die Zeit schon ein bisschen wegrennt. Wir werden daher, würde ich vorschlagen, die folgenden Punkte, können wir eigentlich immer zwei zusammenfassen, um das dann ein bisschen zu konzentrieren, weil wir müssen ja um vor 12 fertig sein. Es gibt ja noch andere Veranstaltungen hier. Aber sicherlich Zeit nehmen sollten wir uns jetzt für die nächste Frage. 4, jetzt geht es also um Rosa Luxemburg. Was war Ihre große Idee vom Kapitalismus und was bleibt? Die entsprechenden Zitate oder einiges gibt es in vielen Formen, aber zwei prägnante Zitate haben wir hier dazu. Bitte.
Ja, Rosa Luxemburg war eine Ausnahmeerscheinung, weil sie eine der ersten Frauen war, die überhaupt Ökonomie studiert haben und die auch promoviert haben in Ökonomie. Als Ökonomin hat sie allerdings ein merkwürdiges Schicksal gehabt, denn ihr großes Buch, das einzige, was sie selbst als ihren wichtigen wissenschaftlichen Beitrag betrachtet hat, die Akkumulation des Kapitals, die 1913 publiziert worden ist, wurde sehr schlecht aufgenommen. Von der großen Mehrzahl der marxistischen Ökonomen ihrer Zeit wurde es scharf kritisiert und eindeutig auch abgelehnt. Dennoch kann man im Rückblick sagen, dass es Rosa Luxemburg war, die durch diese Marx-Kritik in ihrem dicken Buch über die Akkumulation des Kapitals eigentlich die erste Runde einer ernsthaften innermarxistischen Debatte um die Grundlagen der makroökonomischen Analyse des modernen Kapitalismus ausgelöst hat. Die Debatte ging etwa bis 1935. Man kann eindeutig sagen, dass am Ende alle Beteiligten erheblich klüger waren als am Anfang. Allerdings hat sich Rosa Luxemburg in dieser Debatte immer geweigert, das Spiel, wie Georg jetzt schon ein paar Mal genannt hat, mitzuspielen. Nämlich sie hat nicht ihrerseits neue Formeln, neue Reproduktionsschemata aufgestellt oder sich an der
Technik und dem Spielchen der Verfeinerung und der Debatte der Verfeinerung dieser Reproduktionsschemata beteiligt. Das wollte sie eindeutig nicht. Sie hat den Nachdruck gelegt auf eine Gesamttheorie des modernen Kapitalismus. Und in dem sind vier Punkte meines Erachtens sehr deutlich. Und das bleibt auch ihr Verdienst, von dem kann man auch viel lernen. Der erste ist meines Erachtens, dass sie von Anfang an den Kapitalismus als Weltsystem betrachtet. Also der Entwicklung des Kapitalismus in einzelnen Ländern ist stets im Weltmarktzusammenhang, und zwar systematisch im Weltmarktzusammenhang zu sehen. Zweitens hat sie mehrfach betont, schreibt das, also man kann es mehrfach zitieren, die kapitalistische Entwicklung von Anfang an gesehen als einen nicht nur ökonomischen, sondern ebenso sehr politischen Vorgang. Sie nimmt also die politische Ökonomie des Kapitalismus genauso politisch, wie sie ist, wie es der alte Marx auch tat und wie es leider später viele marxistische Ökonomen verlernt haben. Etliche der berühmten Gesetze, die Marx immer nur mit ironischem Unterton anführt, des Kapitalismus, der Kapitalakkumulation, setzen sich nur auf politischem Wege durch. Drittens hat sie die historischen Grenzen der kapitalistischen Entwicklung sehr scharf betont. Wenn sich der Kapitalismus überall durchgesetzt hat, also tatsächlich zur weltweit dominanten, zur einzigen Produktionsformfür alle Menschen überall auf der Welt geworden ist, dann kann er sich nicht mehr weiter ausdehnen, sich nicht mehr entwickeln, dann wird seine Unmöglichkeit schlagend deutlich. Und das ist einer ihrer Kerngedanken. Kapitalismus ist nur in ständiger Bewegung, in Entwicklung, in Ausdehnung, Erweiterung möglich. Er strebt also danach, zum Weltsystem zu werden, aber als Weltsystem ist er eigentlich unmöglich. Zentraler Widerspruch. Viertens hat sie nie gezögert, und auch das ist etwas, was viele marxistische Ökonomen verlernt haben, leider, das Absurde, das Aberwitzige, die Irrationalität der kapitalistischen Entwicklung anzugreifen. Also sie ist sich darüber im Klaren, die alten Dialektiker Marx und Engels lassen grüßen, dass die berühmten Widersprüche eben keine der formalen Logik sind, sondern schreiende Widersprüche des Alltagslebens, Konflikte, Krisen, Katastrophen bedeuten diese Widersprüche oder solche Krisen, Konflikte, Katastrophen bringen sie ständig hervor und das bis zum heutigen Tag.
Danke.
Ich halte mich an die Ermahnung, dass wir uns kurz fassen sollen. Deshalb beantworte ich die Frage, was war Ihre große Idee vom Kapitalismus? Einfach mit einer Gleichung in Ihrer einfachsten Form. Kapitalismus ist Akkumulation. Schluss. Beantwortet ein bisschen die andere Frage auch. Was ist jetzt typisch für den Kapitalismus? Die Gewinnerzeugung oder die Akkumulation? Die Akkumulation ist das Typische am Kapitalismus. Kapitalismus ist Akkumulation. War das kurz genug?
Ja.
Ja, wunderbar. Dann die nächste Frage, was bleibt? Da bleibt wieder, glaube ich, Rosa Luxemburg ist da gut, wo sie stoppt. Wo sie sagt, es gibt hier ein Problem, das behandle ich nicht und die Lösung des Problems halte ich im Übrigen für falsch. Eine solche Stelle gibt es. Rosa Luxemburg, was an Rosa Luxemburg bleibt oder was zumindest in den aktuellen Auseinandersetzungen, sogar hier in der BRD, soweit sie wichtig sind, bleibt von Rosa Luxemburg, ist die von Rosa Luxemburg gestellte und meiner Meinung nach unzureichend beantwortete Frage nach der inneren Landnahme des Kapitalismus. Burkhard Lutz, innere Landnahme des Kapitalismus. Sie sagt, der Kapitalismus, das Kapital braucht im Zuge der Akkumulation immer nicht kapitalistische Bereiche. Und wenn dann die ganze Welt kapitalistisch geworden ist, was passiert dann? Nicht? Da gibt es Antworten. Nicht? Und es ist merkwürdig, dass es gerade Keynesianer gewesen sind, die Rosa Luxemburg sehr gewürdigt haben, obwohl sie gesagt haben, sie irrt. Die Keynesianerin Joan Robinson, die sagt, gute Idee von Rosa Luxemburg, dass sie die Akkumulation in den Vordergrund stellt. Und dann der Keynesianer Michal Kalecki, der auch über Rosa Luxemburg geschrieben hat, er sagt, er hat die Frage gestellt, sie hat die richtige Frage gestellt, nämlich wie kann der Mehrwert realisiert werden, wo findet er einen Markt. Hat sie falsch beantwortet und deshalb sind wir Keynesianer da, um die Frage richtig zu beantworten. Das ist ja im Augenblick die gegenwärtige Diskussion, nicht? Also wo kommt der innere Markt her? Rosa Luxemburg hätte gesagt, da könnte er lange warten, der kommt nicht. Das war ihr Irrtum, aber meiner Meinung nach, dadurch, dass sie diesen Irrtum begangen hat, hat sie zum Weiterdenken an geregt. Und es stimmt, also ohne Rosa Luxemburg wären die Leute dümmer geblieben, aber wenn Rosa Luxemburg allein gewesen wäre und die Debatte nicht stattgefunden hätte, wenn sie ihre Gegner nicht gehabt hätte, wäre es auch eine sterile Debatte gewesen. Also sie hatte Gegner, die nicht dümmer waren als sie, zum Beispiel Otto Bauer. Und in der Auseinandersetzung mit Otto Bauer hat sich Rosa Luxemburg so provozieren lassen, dass sie einen falschen Weg aufgezeigt hat, also etwa sagt, das stimmt nicht, und dabei vielleicht den richtigen Weg gezeigt hat. Das ist ein langes Luxemburg-Zitat, dann höre ich auch sofort auf.
Ja, ja, ja.
Also, sie schlägt sich in der Antikritik mit dem Bauer rum, in ziemlich hässlichen Worten, und dann sagt sie, sollten wir uns die Sache etwa so denken, trotz der steigenden Produktivität der Arbeit und der dadurch bedingten fortschreitenden Verbilligung der Lebensmittel, bleiben die Geldlöhne, das variable Kapital, als Wertgröße unverändert, weil die Lebenshaltung der Arbeiter mit dem Fortschritt entsprechend steigt. Hier wäre also der soziale Aufstieg der Arbeiterklasse berücksichtigt. Wenn jedoch diese Steigerung der Lebenshaltung der Arbeiter eine so starke und nachhaltige ist, dass das variable Kapital, Summe der Geldlöhne, Jahr aus, Jahr ein genau in dem Verhältnis wachsen muss wie die Arbeiterbevölkerung, dann bedeutet dies nicht mehr und nicht weniger, als dass der ganze technische Fortschritt, der ganze Vorteil der Produktivität der Arbeit ausschließlich den Arbeitern zugutekommt. Das heißt, dass abgesehen etwa von der Steigerung auch ihrer privaten Lebenshaltung die Kapitalisten ihre Mehrwertrate gar nicht steigern würden. So, und dann klappt sie zu und sagt, das ist natürlich alles Quatsch, nicht? Das ist alles Quatsch, das muss nicht sein. Und sie hat aber eigentlich in Ansätzen die ökonomische Formel für das goldene Zeitalter des Kapitalismus zwischen 1945 und 1973 geliefert. Und da können Keynesianer natürlich anknüpfen. Und sie hat ganz nebenbei auch noch einen Ansatzpunkt gefunden für die Lösung des von ihr als nicht zu beachtenden Problems, nämlich der tendenziellen Falls der Profitrate angegeben. Die Marxische Rechnerei mit dem tendenziellen Fall der Profitrate und der Steigerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals beruht ja auf der von ihm rein rechnerisch angenommenen Hypothese, dass die Mehrwertrate immer gleich bleibe, 100. Was passiert aber, wenn die Mehrwertrate zum Beispiel steigt? Und durch großen technologischen Fortschritt trotzdem, selbst bei gesunkener Lohnquote, die Reallöhne in die Höhe gehen. Das deutet sie an, sagt, das ist rechnerisch überhaupt nicht zu machen, das verwerfen wir mal, der Bauer ist blöd. Aber dann ist ja die ganze kapitalistische Gesellschaft zwischen 1945 und 1973 auch ein bisschen blöd gewesen. Vielleicht hängt diese Reduktion, wo Rosa Luxemburg etwas, was historisch möglich ist, für rechnerisch unmöglich hält, auch mit ihrem intellektuellen Werdegang zusammen. Sie hat Ökonomie studiert und hat eine Ökonomie promoviert, hat aber Mathematik und Physik studiert am Anfang. Vielleicht aus juristischen Gründen, weil sie als russische Staatsbürgerin in Zürich jetzt also ein Fach brauchte. Aber sie hat ja eine ganz leidenschaftliche, etwas unglückliche Liebe zur Mathematik und zum Modellrechnen gehabt. Ein Modellrechnen, dessen mathematisches Handwerkszeug so ungefähr so reichhaltig ist wie meines, sich nämlich auf die 4 Grundrechenarten beschränkt. Und was außerhalb der 4 Grundrechenarten sich bewegt, das sagt er, das ist nicht möglich, nicht? Und dafür verliert sie natürlich auch die Möglichkeit von Geschichte aus dem Auge. Also was sie uns hinterlassen hat, um es zu wiederholen, ist die von ihr gestellte, aber unzureichend beantwortete Frage nach der inneren Landnahme des Kapitalismus. Und das scheint, glaube ich, ein dringendes innenpolitisches Problem hier auch in der Bundesrepublik zu sein.
Ja, wir bleiben also bei der zentralen Idee von Rosa Luxemburg. In Kurzfassung, der Kapitalismus braucht nicht kapitalistische Milieus, nicht nur, damit er überhaupt entstehen kann, sondern auch, damit er sich weiterentwickeln kann. Diese nicht kapitalistischen Milieus können im Inland, also von dem jeweiligen Land her gesehen, sie können aber auch auf dem Weltmarkt bestehen. Und bei den nächsten beiden Fragen, und wenn Sie wollen, fassen wir die zusammen, dann dürfen Sie da auch ausführlicher antworten. Also Frage 5 und 6, die ja ziemlich ähnlich sind. Da bewegen wir uns auf den Weltmarkt. Frage 5, was heißt globaler Kapitalismus? Ist Raum das neue Schlüsselwort für den neuen Kapitalismus? Und Frage 6 wäre, gibt es einen neuen Imperialismus? Also wir können uns ja den Imperialismus zu ihrer Zeit ansehen. Sie hat ja, wenn man schaut, in erster Linie an Kolonien gedacht. Ihre Beispiele, die Sie mal anführt, sind etwa der Austausch zwischen Großbritannien und Indien. Können wir damit heute noch was anfangen? Ist das zu eng bei heutigen Vorstellungen von Globalisierung? Ja, wenn es Ihnen recht ist, also dann diese beiden Fragen und dafür in aller Ausführlichkeit.
Ja, von Anfang an strebt das, was wir Kapitalismus nennen, zum Weltmarkt, und diese Entwicklung einer Weltökonomie hängt notwendigerweise zusammen mit der Entwicklung von Nationalökonomien. Und in dem Zusammenhang spielt die Kategorie Raum, räumliche Differenzierung, von Anfang an auch eine zentrale Rolle. Es ist also schlicht und einfach, naja, es folgt dem modischen Hang, alles als neu zu erklären, was einem eben gerade selbst auffällt. Das ist aber nicht furchtbar neu. Aktuell kann man sagen, was den Raum vielleicht so anziehend macht, ist die schlichte Feststellung, dass wir uns wieder mitten in einer Serie von Ressourcenkriegen befinden, weltweit. Kriege um Wasser, Kriege um Erdöl, Kriege um Erdgas, die werden gegenwärtig geführt in Zentralasien, im Mittleren Osten. Das ist, wenn Sie so wollen, etwas, wo sich der sogenannte neue Imperialismus als dem alten Imperialismus überaus ähnlich erweist. Die Rede vom globalen Kapitalismus kann man unterschiedlich interpretieren. Es gibt eine ganze Palette von Interpretationen. Man kann darunter verstehen das System der Weltmärkte, also als einen Teil der kapitalistischen Weltökonomie. Das ist sinnvoll, da wir streng genommen nur relativ wenige wirkliche Weltmärkte haben. Also einige Produktmärkte sind tatsächliche Weltmärkte, einige Rohstoffmärkte, die meisten Finanzmärkte, aber es ist keineswegs so, dass die Gesamtheit der Märkte oder auch die Gesamtheit der kapitalistischen Ökonomien heute bereits vollständig integriert sind in einen einzigen Weltmarktzusammenhang. Man kann darunter die denkbare Situation verstehen, auf die ja die gesamte Theorie Luxemburgs angelegt ist, wo die kapitalistische Produktionsweise tatsächlich unangefochten herrscht, weltweit über alle Länder und Völker. Von diesem Zustand sind wir auch heute noch weit entfernt, obwohl inzwischen die Mehrheit, die große Mehrheit auch, der Weltbevölkerung unter kapitalistischen Verhältnissen lebt und obwohl wir eigentlich schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf jeden Fall große Weltwirtschaftskrisen haben, die dann auch diejenigen in Mitleidenschaft ziehen, die nicht in kapitalistischen Ökonomien leben. Ein Großteil der Revolutionen des Weltmarkts, einschließlich der gegenwärtigen, die mit dem höchst unpassenden modischen Term Globalisierung belegt wird, sind passive Revolutionen, die also große Teile der Weltbevölkerung über sich ergehen lassen müssen, in denen sie kaum die Rolle haben, die Möglichkeit haben, einzugreifen oder Akteure zu sein. Drittens kann man sich vorstellen, unter globalen Kapitalismus die Situation, wo die Weltökonomie, der Weltmarkt, die National- und Regionalökonomien vollständig und in jeder Hinsicht dominiert. Und das ist nicht der Fall. Selbst in den stärksten Exportökonomien wie der Bundesrepublik oder Japan ist der Einfluss des Binnenmarkts, der Binnenökonomie immer noch nicht zu vernachlässigen. Also diese Lesart lässt sich leider nicht in keiner Weise beziehen auf eine schon bestehende Realität. Die Rede vom globalen Kapitalismus wird von vielen auch verstanden oder bezogen auf das Regime der wachsenden Zahl der multi- und transnationalen Konzerne. Wir haben inzwischen mehr als 6.000 bis 7.000 werden gezählt, mit gut 450.000 Tochterunternehmen. Das ist also ziemlich viel, erheblich mehr als vor 20 Jahren. Die multi- und transnationalen Konzerne haben etwa ein Drittel des Welthandels unter ihrer direkten Kontrolle. Also es scheint auf den ersten Blick sehr plausibel. Wenn man sich das genauer anguckt, ist es weniger plausibel, denn die multinationalen, transnationalen Konzerne sind in ihrer übergroßen Mehrheit erheblich weniger multi- und transnational, als man das annimmt, oder noch sehr viel stärker integriert in nationale oder regionale Ökonomien, als es gemeinhin dargestellt wird. Und schließlich kann man die Rede vom globalen Kapitalismus interpretieren, es wird auch gemacht von vielen Ökonomen, im Sinne der beliebten Konvergenzthese, die besagt, dass die Kapitalismen, also die nationalen politisch-ökonomischen Systeme oder regionalen politischen ökonomischen Systeme auf der Welt einander immer ähnlicher werden. Das hat also die besondere Spitze, dass das angelsächsische Modell überlegen ist und sich weltweit durchsetzt und durchsetzen muss, unvermeidlich. Das ist schlicht und einfach falsch. Nach wie vor ist die Vielfalt oder die Diversität der Kapitalismen, der nationalen, auch regionalen politisch-ökonomischen Systeme, die wir alle samt als kapitalistisch bezeichnen, stark und ausgeprägt, verschwindet auch nicht, ist sogar stärker ausgeprägt als je zuvor. Also man kann sagen, obwohl der Weltmarktzusammenhang stärker ist, obwohl wir stärker integriert sind in die Weltökonomie heute, obwohl es sehr viel schärfere Formen der internationalen Konkurrenz gibt als je zuvor, haben wir nach wie vor eine erstaunlich große Vielfalt von nationalen Kapitalismen. Deswegen würde ich eigentlich alle Lesarten des globalen Kapitalismus mit sehr großen Fragezeichen und enormer Skepsis, also auch mit Vorsicht anfassen.
Danke. Herr Friedmann.
Geopolitik und Geoökonomie ist Raum das neue Schlüsselwort für den neuen Kapitalismus. Wenn ich nur einen Satz hätte, würde ich sagen, ja, leider. Leider. Weil wenn der Raum plötzlich so neu ist in Überlegungen über den Kapitalismus, könnte das Ausdruck der Tatsache sein, dass er im bisherigen Nachdenken über den Kapitalismus vernachlässigt worden ist, sodass man ihn plötzlich wieder entdeckt und sich wundert, dass er da ist. Das hat vielleicht auch mit unserer Theorietradition zu tun, als Marxistinnen und Marxisten. Da sind wir nun Anhängerinnen und Anhänger des historischen Materialismus. Und vielleicht liegt das Problem darin, dass wir...
Und in dem Zusammenhang spielt die Kategorie Raum, räumliche Differenzierung, von Anfang an auch eine zentrale Rolle. Es ist also schlicht und einfach, es folgt dem modischen Hang, alles als neu zu erklären, was einem eben gerade selbst auffällt. Das ist aber nicht furchtbar neu. Aktuell kann man sagen, was den Raum vielleicht so anziehend macht, ist die schlichte Feststellung, dass wir uns wieder mitten in einer Serie von Ressourcenkriegen befinden, weltweit. Kriege um Wasser, Kriege um Erdöl, Kriege um Erdgas, die werden gegenwärtig geführt in Zentralasien, im Mittleren Osten. Das ist, wenn Sie so wollen, etwas, wo sich der sogenannte neue Imperialismus als dem alten Imperialismus überaus ähnlich erweist. Die Rede vom globalen Kapitalismus kann man unterschiedlich interpretieren. Es gibt eine ganze Palette von Interpretationen. Man kann darunter verstehen das System der Weltmärkte, also als einen Teil der kapitalistischen Weltökonomie. Das ist sinnvoll, da wir streng genommen nur relativ wenige wirkliche Weltmärkte haben. Also einige Produktmärkte sind tatsächliche Weltmärkte, einige Rohstoffmärkte, die meisten Finanzmärkte, aber es ist keineswegs so, dass die Gesamtheit der Märkte oder auch die Gesamtheit der kapitalistischen Ökonomien heute bereits vollständig integriert sind in einen einzigen Weltmarktzusammenhang. Man kann darunter die denkbare Situation verstehen, auf die ja die gesamte Theorie Luxemburgs angelegt ist, wo die kapitalistische Produktionsweise tatsächlich unangefochten herrscht, weltweit über alle Länder und Völker. Von diesem Zustand sind wir auch heute noch weit entfernt, obwohl inzwischen die Mehrheit, die große Mehrheit auch, der Weltbevölkerung unter kapitalistischen Verhältnissen lebt und obwohl wir eigentlich schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf jeden Fall große Weltwirtschaftskrisen haben, die dann auch diejenigen in Mitleidenschaft ziehen, die nicht in kapitalistischen Ökonomien leben. Ein Großteil der Revolutionen des Weltmarkts, einschließlich der gegenwärtigen, die mit dem höchst unpassenden modischen Term Globalisierung belegt wird, sind passive Revolutionen, die also große Teile der Weltbevölkerung über sich ergehen lassen müssen, in denen sie kaum die Rolle haben, die Möglichkeit haben, einzugreifen oder Akteure zu sein. Drittens kann man sich vorstellen, unter globalem Kapitalismus die Situation, wo die Weltökonomie, der Weltmarkt, die National- und Regionalökonomien vollständig und in jeder Hinsicht dominiert. Und das ist nicht der Fall.
Selbst in den stärksten Exportökonomien wie der Bundesrepublik oder Japan ist der Einfluss des Binnenmarkts, der Binnenökonomie immer noch nicht zu vernachlässigen. Also diese Lesart lässt sich leider nicht in keiner Weise beziehen auf eine schon bestehende Realität. Die Rede vom globalen Kapitalismus wird von vielen auch verstanden oder bezogen auf das Regime der wachsenden Zahl der multi- und transnationalen Konzerne. Wir haben inzwischen mehr als 6.000 bis 7.000 werden gezählt, mit gut 450.000 Tochterunternehmen. Das ist also ziemlich viel, erheblich mehr als vor 20 Jahren. Die multi- und transnationalen Konzerne haben etwa ein Drittel des Welthandels unter ihrer direkten Kontrolle. Also es scheint auf den ersten Blick sehr plausibel. Wenn man sich das genauer anguckt, ist es weniger plausibel, denn die multinationalen, transnationalen Konzerne sind in ihrer übergroßen Mehrheit erheblich weniger multi- und transnational, als man das annimmt, oder noch sehr viel stärker integriert in nationale oder regionale Ökonomien, als es gemeinhin dargestellt wird. Und schließlich kann man die Rede vom globalen Kapitalismus interpretieren, es wird auch gemacht von vielen Ökonomen, im Sinne der beliebten Konvergenzthese, die besagt, dass die Kapitalismen, also die nationalen politisch-ökonomischen Systeme oder regionalen politischen ökonomischen Systeme auf der Welt einander immer ähnlicher werden. Das hat also die besondere Spitze, dass das angelsächsische Modell überlegen ist und sich weltweit durchsetzt und durchsetzen muss, unvermeidlich. Das ist schlicht und einfach falsch. Nach wie vor ist die Vielfalt oder die Diversität der Kapitalismen, der nationalen, auch regionalen politisch-ökonomischen Systeme, die wir allesamt als kapitalistisch bezeichnen, stark und ausgeprägt, verschwindet auch nicht, ist sogar stärker ausgeprägt als je zuvor. Also man kann sagen, obwohl der Weltmarktzusammenhang stärker ist, obwohl wir stärker integriert sind in die Weltökonomie heute, obwohl es sehr viel schärfere Formen der internationalen Konkurrenz gibt als je zuvor, haben wir nach wie vor eine erstaunlich große Vielfalt von nationalen Kapitalismen. Deswegen würde ich eigentlich alle Lesarten des globalen Kapitalismus mit sehr großen Fragezeichen und enormer Skepsis, also auch mit Vorsicht, anfassen.
Danke. Herr Friedwald.
Geopolitik und Geoökonomie ist Raum das neue Schlüsselwort für den neuen Kapitalismus. Wenn ich nur einen Satz hätte, würde ich sagen, ja, leider. Leider. Weil wenn der Raum plötzlich so neu ist in Überlegungen über den Kapitalismus, könnte das Ausdruck der Tatsache sein, dass er im bisherigen Nachdenken über den Kapitalismus vernachlässigt worden ist, sodass man ihn plötzlich wieder entdeckt und sich wundert, dass er da ist. Das hat vielleicht auch mit unserer Theorietradition zu tun, als Marxistinnen und Marxisten. Da sind wir nun Anhängerinnen und Anhänger des historischen Materialismus. Und vielleicht liegt das Problem darin, dass wir nur dies gewesen sind und dass wir nicht überlegt haben, ob ein historischer Materialismus nicht zugleich auch ein historisch-geografischer Materialismus sein müsste. Keine Erfindung von mir, sondern von Rolf Czeskleber-Dupont. Hat etwas vielleicht auch mit verengter Vorstellung von Gesellschaft zu tun, die im klassischen Marxismus als eines Marxismus, der in der industriellen Revolution entstanden ist, eben sehr stark von der Produktion, ausschließlich von der Produktion ausging und vernachlässigen musste zwei andere Aspekte, das Geschlechter- und Generationenverhältnis und drittens, dass nun Produktion immer im Raum sich vollzieht. Im Raum sich vollzieht, aber jetzt nicht gleich im Sinne von, wie Rosa Luxemburg, Akkumulation und Expansion, sondern dass Stoffwechsel Mensch-Natur ist von vornherein ein ökologisches Problem, bedeutet nämlich auch, dass das Territorium bewirtschaftet werden muss. Das ist verschüttet gegangen, beziehungsweise Marx und Engels konnten nicht alles auf einmal machen. Und als Epigonen haben wir dann einfach ausschließlich das Historische genommen und nicht das historisch-geografische. Deshalb leider, jetzt müsste man den Raum neu entdecken, aber nicht gleich wieder als den globalen Raum und Geopolitik und Geoökonomie. Und deshalb zum zweiten Mal leider, zum Glück, haben im Deutschen die Begriffe Geopolitik und Geoökonomie ja nun einen schlechten Klang aufgrund ihrer Tradition und auch diese vielen Diskussionen unter Marxisten auf ihren Kongressen über den globalen Kapitalismus kommen wir manchmal vor, wie
eine Ansammlung von Badewannen, wo lauter Männer drin sitzen und ganz laut singen und sich freuen, dass die Kacheln so schön widerhallen. Nicht? Also es ist so wunderschön. Das ist, glaube ich, eine Denkblockade, dass man denkt, ja, jetzt ist der Kapitalismus was ganz Neues, weil er sich da so weltweit entfaltet. Da gehen wieder Dinge verschüttet. Und zwar Dinge verschüttet, die man auch bei Rosa Luxemburg hätte lernen können. Rosa Luxemburg sagt also, ein Kapitalismus, der mit sich allein ist, der kann nicht existieren, der wird entweder zusammenbrechen oder es wird ihm vorher ein Ende bereitet. Er braucht eine Außenarena, er braucht einen Außenbereich. Und da gibt es, das ich glaube auch leider schon wieder vergessene Buch von Christel Neusüß, 20 Jahre alt, Kopfgeburten der Arbeiterbewegung, die Genossin Luxemburg bringt alles durcheinander. Da sagt sie, ja, sie hat ganz recht, es gibt einen Außenbereich außerhalb des kapitalistischen Kernbereichs. Das muss aber nicht ein geografischer Außenbereich sein. Die Subsistenzwirtschaft mitten im Kapitalismus, der Haushalt, der klassische Haushalt, wo die Ehefrau wirtschaftet, die Nicht-Tauschverhältnisse in der Tauschgesellschaft sind vielleicht, sagt Christel Neusüß, eine Existenzvoraussetzung für den Kapitalismus. Ein Kapitalismus, der mit sich allein ist, der wird wirklich zusammenbrechen. Er muss immer eine Ausbeutung jenseits von GWG' haben. Das ist eine sehr fruchtbare Diskussion geworden daraus. Immanuel Wallerstein macht es ja auch, indem er sagt, dem Kapital steht nicht der einzelne Arbeiter gegenüber, der da also jetzt von Stunden 7 bis 12 auf weiterarbeitende Mehrwert produziert. Dem einzelnen Arbeiter, dem Kapital stehen die Haushalte gegenüber. Und zum Haushalt gehört eben nicht nur der allein verdienende Ehemann, sondern die unbezahlte Arbeit nebenbei, die Reproduktionsarbeit. Da ist ja auch eine ganz interessante Schule entstanden, die Schule der Bielefelderinnen. Die sagen, Frauen sind die letzte Kolonie, aber die Frauen, die die letzte Kolonie sind, sind eigentlich nicht die, die in den Kolonien sich aufhalten, sondern ich glaube in Berlin und Marburg. Und wenn wir jetzt sagen, das ganz faszinierend ist jetzt die Geopolitik und die Geoökonomie, lassen wir wieder Dinge, die letzten Endes ja auch wieder dann mit der Binnenökonomie zu tun haben, lassen wir dann verschüttet gehen. Deshalb bin ich ein bisschen misstrauisch gegenüber dieser Konjunktur der Geopolitik und der Geoökonomie, obwohl die natürlich auch eine politische Blockade ausdrückt. Da gibt es jetzt das schöne neue Buch von Elmar Altvater mit dem tückischen Titel Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kannten. Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kannten, wo er nun ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob er ihn direkt zitiert, implizit anknüpft an einen der letzten Sätze der protestantischen Ethik von Max Weber, wo er sagt, dieses eherne Gehäuse der Hörigkeit, diesen Käfig, den werden wir wohl haben, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verheizt ist. Also ganz naiv in seiner Zeit, hatte er ja nur fossile Brennstoffe, ging also Max Weber davon aus, Kapitalismus ist fossiler Kapitalismus und wenn der letzte Zentner verheizt ist, naja, dann ist wohl der Kapitalismus auch zu Ende. So treibt es Elmar Altvater nicht. Er sagt ja nicht das Ende des Kapitalismus, sondern ein anderer Kapitalismus. Aber er ist der Ansicht, dass es das Ende des fossilen Kapitalismus sei und dass ein anderer Kapitalismus nötig sei. Da ist, glaube ich, sehr viel dran. Aber wenn wir zurzeit, wie Michael es ja gesagt hat, tatsächlich beobachten können, dass Geopolitik, Geostrategie und lauter diese schrecklichen Themen als Kampf um Erdölzufuhrwege, als Kampf um Erdölquellen geführt werden, offensichtlich als Ultima Ratio mit zumindest von der US-amerikanischen Politik, aber wohl auch von anderen Politiken aufgefasst worden ist, bedeutet das ja, dass Politik blockiert ist. Dass man sagt, nö, wir denken über alternativen Energien eigentlich nicht nach, sondern in räuberischer Weise versuchen wir möglichst viel von denen uns unter den Nagel zu ziehen und außerdem interessiert uns der innere Markt nicht. Insofern ist die Aktualität des neuen dieser Geopolitik Ausdruck auch nicht nur einer Blockierung des Denkens, einer bisherigen Blockierung des Denkens, einer Selbstbeschränkung des Denkens, sondern auch einer Selbstbeschränkung der Politik und damit etwas wirklich sehr Bedenkliches, weshalb ich persönlich mich mit so Sachen also nicht so gern befasse. Das riecht nach bleihaltiger Luft. Was heißt moderner Kapitalismus? Da kann ich mich Michael Klenke einfach anschließen. Es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass Marx doch so aktuell sei und auch von bürgerlichen Zeitungen gern zitiert wird, es wird immer dasselbe zitiert. Es wird immer der Abschnitt aus dem Kommunistischen Manifest zitiert, wo also von den silbernen Kugeln gesprochen wird, die alle Mauern einschießen. Da haben wir Marx den Kapitalismus
den globalen Kapitalismus beschrieben. Das heißt aber, der Kapitalismus hat von Anfang an eine Tendenz zur Globalisierung gehabt. Viel interessanter wäre vielleicht die Frage, warum hat die sich eigentlich nie so richtig durchgesetzt? Was gab, warum, wenn das Marx und Engels schon 1847, 48 beschrieben haben, hat es doch immer Gegentendenzen dazu gegeben? Vielleicht hat das etwas zu tun mit einem Thema, auf das wir vielleicht nachher noch kommen. Es gab immer wieder neben dem Kapitalismus die kapitalistische Gesellschaft und Teile in dieser kapitalistischen Gesellschaft, die sich gewehrt haben. Es gab immer den Gegenwehr der Gesellschaft, wie es Polanyi nennt, gegen den Kapitalismus, und das gab dann auch Hemmnisse gegen die Globalisierung. Ob das immer etwas Gutes ist oder ob das etwas präkapitalistisch-barbarisches ist, das sich gegen die Globalisierung wehrt, das wäre ein anderes Thema.
Ja, wir nähern uns dem Maulwurf vorher, das ist nämlich die Frage 8. Vorher haben wir noch Frage 7, die wir vielleicht, ist ja schon viel, glaube ich, dazu gesagt worden. Und für 8 und 9 sollten wir noch ein bisschen Zeit haben. Also vielleicht 7 nochmal.
Gibt es einen neuen Kapitalismus und was ist der neoliberale Kapitalismus, oder?
7 ist, was ist der neoliberale?
Der neoliberale Kapitalismus.
8 ist Milliardär und Maulwurf.
Ja.
Gut. Also der neoliberale Kapitalismus ist, so wie ich sehe, eine unglückliche Wortverbindung, die wenig Treffendes aussagt über die heutige Welt. Schon aus dem schlichten Grunde, dass man den gegenwärtigen Kapitalismus nicht versteht, wenn man seine imperialistischen Charakterzüge verschweigt oder beiseite schiebt. Die Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Imperialismus sind nicht so besonders groß. Vielleicht mit einer Ausnahme, es wird nicht mehr direkt erobert. Also die Landnahme findet nicht mehr in der Form von Annexionen statt, obwohl man sich darüber streiten kann, ob das Errichten von Protektoraten, so wie es gegenwärtig der Fall ist, US-amerikanisch dominierten Protektoraten im Nahen Osten und in Zentralasien mit manifester militärischer Gewalt bis hin zum offenen und langwierig geführten Krieg, ob das so furchtbar weit entfernt ist von der tatsächlichen Annexion ganzer Territorien. Neu ist, dass sich, und auch das passt nicht zu dem Bild eines neoliberal dominierten Kapitalismus, dass sich eine Vielzahl von Objekten der Begierde für die europäischen und nordamerikanischen Staaten mit imperialistischer Vergangenheit und imperialistischem Potenzial inzwischen wehren können. Indien und China sind nicht zufällig Atommächte. Der neoliberale Kapitalismus ist auch deswegen eine unglückliche Verbindung, weil man die Vorherrschaft, die Hegemonie einer bestimmten Ideologie und Rhetorik und der dazugehörigen politischen Praxis in Zusammenhang bringt mit strukturellen Veränderungen des modernen, also in jüngster Zeit des modernen Kapitalismus, und darüber kann man sich sehr streiten. Witzigerweise sind die Neoliberalen der Gegenwart in der gleichen Situation wie die Liberalen des 19. Jahrhunderts, die auch Stein und Bein klagten und darüber schrieben, dass also in dem Zeitalter, das angeblich das Zeitalter des liberalen Kapitalismus war oder der freien Konkurrenz, vom Liberalismus so wenig übrig blieb, dass de facto alle führenden liberalen Politiker ihrer Zeit Verräter waren an der Sache des Liberalismus, nämlich ununterbrochen staatliche Interventionen betrieben und Gesetze machten und de facto am Regulieren waren. Kurz und gut, die meisten Historiker wissen das, der Kapitalismus der freien Konkurrenz, der Liberale, ist ein Mythos, und ebenso ist der neoliberale Kapitalismus ein Mythos. Was gemeint ist, noch eine Relativierung, es gibt eine Hegemonie in der Tat, und zwar eine Hegemonie der Finanz gegenwärtig. Das ist auffällig, aber das ist nichts völlig Neues. Die hat es auch schon mal gegeben zwischen 1890 und 1914, also in einem der zahlreichen goldenen Zeitalter des modernen Kapitalismus. Auch damals herrschte die Finanz, allerdings ohne irgendeinen Anflug von neoliberaler Ideologie. Dass die Kombination von Hegemonie bestimmter Formen oder auch bestimmter Fraktionen oder Gruppen im Kapitalismus und einer bestimmten Ideologie ist sehr zu bezweifeln. Des Weiteren kurz kritische Anmerkung: Kein hochentwickeltes kapitalistisches Land heute entspricht dem neoliberalen Idealbild einer deregulierten, liberalisierten, flexibilisierten Ökonomie mit minimalen, schlanken Staat und vollprivatisierten
öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, offenen Grenzen für das mobile Kapital etc. Das erklärt möglicherweise die Erbitterung, mit der diese Ideologie nach wie vor verbreitet wird. Der Fanatismus, der dahinter steckt, hängt damit zusammen, dass diejenigen, die das betreiben, sehr wohl wissen, dass die reale Welt des Kapitalismus noch lange nicht so aussieht, wie sie es gerne hätten. Selbst die Vereinigten Staaten von Amerika entsprechen diesem Idealbild keineswegs. Sogar die USA haben einen Wohlfahrtsstaat, wenn auch einen sehr eigentümlichen und mehrfach gespaltenen. Sie kennen durchaus einen öffentlichen Sektor, sie kennen durchaus regulierte und kontrollierte Märkte. Und ihre Grenzen sind häufiger, als man das weiß oder annimmt, ganz schön dicht und werden unter Kontrolle gehalten.
Danke, Herr Fulbert.
Ja, vollkommen einverstanden. Gibt es einen neuen Imperialismus? Da habe ich nur aufgeschrieben, bei Rosa Luxemburg nein, weil für Rosa Luxemburg Kapitalismus von Anfang an Imperialismus gewesen ist. Was ist der neoliberale Kapitalismus? Das ist eine Lehre, das ist eine Bewegung, eine ziemlich gut organisierte Bewegung, der wir unter anderem auch den Ökonomie-Nobelpreis verdanken. Es ist eine Lehre von Eiferern, die einige Zeit als Sektierer galten. Also Hayek war ein unglücklicher Mensch lange Zeit. In den 40er, 50er Jahren war alle Sachen, ist der verrückte Hayek. Also der spinnt halt einfach nicht. Inzwischen ist der Weg dieser Bewegung gut nachgezeichnet. Ich habe gesehen, auf dem Büchertisch liegt das Buch von Jürgen Nordmann. Lohnt sich vielleicht zu kaufen, ich weiß nicht, wie teuer. Es ist, man soll nur nicht jetzt auf eine Verschwörungstheorie reinfallen, dass man sagt, das war eine Sekte, das hat sich für mich gemacht, dann gab es diesen Hühnerkönig, Anthony Fischer, der hat die Brathähnchen nach England eingeführt, ein Vermögen gemacht und die alle bezahlt. Hat er alles gemacht, aber es gibt Beispiele von Parteien, die ganz gut bezahlt worden sind. Ich gehöre einer solchen an in der BRD. Das hat trotzdem nicht funktioniert, weil nämlich zu dieser subjektiven Bewegung dann auch Umstände kommen müssen. Das ist was anderes. Also was ist der neoliberale Kapitalismus? Es ist eine eifernde, zurzeit erfolgreiche Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Great Transformation rückgängig zu machen. So Great Transformation, große Transformation, ist der Titel eines Buchs von Karl Polanyi, Wiener Philosophen, Ökonom, der das in der Emigration geschrieben hat. Und er beschreibt die Geschichte des Kapitalismus auf seine Weise. Er sagt, am Anfang war die Teufelsmühle, nämlich der entfesselte Kapitalismus der industriellen Revolution, die notwendig an eine Grenze stoßen musste, in dem Augenblick, da sie drei Dinge zu Waren machten, die nicht zur Ware gemacht werden durften. Erstens die Arbeit als unbegrenzte, wenn die Arbeit nur als Ware behandelt wird, wird die Arbeitskraft kaputt gehen. Und damit der Kapitalismus allerdings auch, denn von den anderen Gewinnquellen kann er allein nicht leben. Zweitens der Boden oder die Natur, wenn die nur als Ware benutzt werden, dann werden sie ausgenutzt und dann sind sie kaputt. Und drittens das Geld. Wenn das Geld etwas anderes ist als Zahlungsmittel und Wertmesser, sondern selbst zur Ware wird, dann gerät eine Gesellschaft aus dem Fugen. Und dann sagt Polanyi, wir haben seit 1870, das meinte unter Great Transformation, nicht die Entstehung des Kapitalismus, die Transformation des Kapitalismus, in der man auf unterschiedliche Weise versucht hat, wieder das einzudämmen, indem die Arbeitskraft geschützt wurde und eben nicht nur zur Ware ist, indem auch Güter geschützt werden, auf die die Arbeitskraft angewiesen sind, also den kaiserlich-wilhelminischen Kriegssozialismus 1917, Einführung der Mietpreisbindung, dann bis hin zum Naturschutz und dann das Scheitern des Goldstandards. Es geht nicht, man kann Gold nicht zur Ware machen wie alle anderen. Und darüber hat Hayek sich so furchtbar aufgeregt. Daran hat er sich entzündet Anfang der 30er Jahre, als er sagte, wir leben hier in einer schleichenden Sozialisierung, das ist ganz furchtbar. Überall dringt der Staat vor und der Hauptfeind für Hayek war nicht der Bolschewismus. Das hielt er für eine absurde Veranstaltung, die sich sowieso alleine erledigt. Aber was ihn sehr aufgeregt hat, war das ständige Hineinregieren des Teils der Gesellschaft, der nicht Marktwirtschaft ist, in die Marktwirtschaft hinein. Und da war der Hauptfeind natürlich der Sozialstaat. Und so war er der Prediger in der Wüste. Und ab 1970 ungefähr, ab 1973, Chile, glaube ich, hatte einfach ein bisschen mehr Erfolg aus Gründen, über die wir vielleicht nicht die Zeit haben zu reden. Michael Kretke gibt vollkommen recht. Es gibt keinen, das neoliberale Modell funktioniert nicht. Deshalb hat es auch noch nie jemand versucht. Wir haben also ganz stark. Wir haben Staatsverschuldung immer wieder in den USA, in Großbritannien und wir haben starke Staatsinterventionen und Staatsinvestitionen. Praktisch bedeutet es allerdings für mich,
dass wir versuchen sollten, in der politischen Arbeit, ich meine in der praktischen politischen Arbeit, wenn es geht, das Wort Neoliberalismus aus unserem Vokabular zu streichen. Selbst wenn man erklärt, was Neoliberalismus ist, in der Tagesagitation führt das dann immer dazu, dass man sagt, was die machen, ist neoliberal. Ob das nun dieser Berliner Senat ist, der ist neoliberal. Die skandinavischen Linken finden auch, ihre Regierungen sei neoliberal. Das bringt uns eigentlich wenig. Man muss es wirklich auflösen in die einzelnen Punkte. Ich glaube, eine gute Politik, begriffliche Politik fängt an, wenn man Neoliberalismus beschreiben kann, ohne das Wort neoliberal zu benutzen, weil es wirklich ein Blankettbegriff ist, der schmiert uns die Nasen zu. Da geht es uns hinterher wie dem Blochschen Hund, den kennt ihr ja alle. Also der Philosoph Bloch beschreibt einen Hund. Die Hunde, die nehmen ja viel durchs Gehör wahr und gar nichts durch die Augen und viel durch die Nase. Und diesem Hund hat man die Nase mit Quarkkäse zugeschmiert. Das arme Tier nahm die ganze Welt dann nur noch als Quarkkäse wahr. Und wenn wir, und so kann es uns mit dem Neoliberalismus gehen, dass wir verschiedene Typen von Politik, die ausgesetzt sind diesem neoliberalen Impuls, einheitlich als neoliberal bezeichnen. Und dann, damit kann man, glaube ich, keine Politik machen. Also Neoliberalismus würde ich gern für mich persönlich zum Unwort machen. Vielleicht sollten wir die Globalisierung sogar noch mit einbeziehen, auch zum Unwort machen, zumal sie meist nicht als Tatbestandsbeschreibung benutzt wird, sondern als Argument.
Gut, nun haben wir noch 2 Fragen und 10 Minuten. Ich würde vorschlagen, dass wir auch diese beiden Fragen wieder zusammenfassen, zumal sie auch zusammengehören. Die nächste Frage heißt nämlich, wer wird Milliardär und wer Maulwurf? Also wie geht es weiter und gibt es da irgendetwas dagegen? Die Maulwurf, die Revolution. Letzte Frage, Frage 9 und das Ende der Geschichte. Wann endlich kommt es zum großen Kladderadatsch? Und ist der Kapitalismus zu Ende? Bringen wir doch den Maulwurf und den Kladderadatsch mal zusammen. Bitte.
Gut. Ja, man kann natürlich Empfehlungen geben. Wie wird man Milliardär oder Millionär? Klassischer Einwurf in angelsächsischen Ländern gegenüber Kritikern des Kapitalismus. If you are so smart, why aren't you rich? Wenn du so klug bist, warum bist du nicht reich? Ich kann Ihnen die Empfehlungen geben. Wie wird man Milliardär? Die Chancen sind ungleich verteilt nach Branchen und Regionen. Finanzmarktgeschäfte sind eine gute Empfehlung, werfen Millionengewinne ab in kürzester Zeit, immer vorausgesetzt, man kann über die entsprechenden einzusetzenden Kapitalbeträge, in der Regel ebenfalls Millionen, verfügen, beziehungsweise man kann die kurzfristig per Kredit mobilisieren. Das ist bekanntlich nicht jedermanns Sache. Die Skandale, die es immer wieder gibt um Insidergeschäfte, zeigen auch, dass die Chancen auf wirkliche Millionengewinne am besten stehen für diejenigen, die Märkte manipulieren können, also über entsprechende Marktmacht bzw. über überlegene Marktkenntnis bzw. Vorkenntnis verfügen. Also auch das wäre eine Empfehlung. Verschaffen Sie sich schon mal ein paar Millionen, um Milliardär zu werden, und verschaffen Sie sich die dazugehörige Marktmacht. Eine sehr gute Empfehlung ist auch Beteiligung an der internationalen kriminellen Ökonomie. Das ist der am stärksten globalisierte Bereich der kapitalistischen Weltwirtschaft. Da kann man in der Tat Milliardären und solchen, die es werden wollen, empfehlen, zum Beispiel Waffengeschäfte mit den allzeit rüstungswilligen Staaten, Immobiliengeschäfte, heute auch Devisen- und Derivatehandel, Übernahmegeschäfte, also das Kaufen und Verkaufen und Zerlegen von Unternehmen. Das sind alles hervorragende Methoden, um Milliardär zu sein oder zu werden. Es empfiehlt sich allerdings schon davor, Mitglied im Club zu sein, das nötige Kleingeld schon mitzubringen und bitte nicht zu knapp. Ja, die Maulwürfe, das ist eine äußerst komplexe Frage. Woher kommen sie? Sie sind überall, zu unserer Freude. Wir finden sie immer. Sie sind nicht zu vertreiben, sie sind nicht auszurotten. Also bestimmen sie auch die weitere Geschichte des Kapitalismus, der nicht mit dem großen Kladderadatsch enden wird. Die finale Weltkrise ist und bleibt ein Mythos. Und ich halte auch die Vorstellung einer jahrzehntelang anhaltenden allgemeinen Krise des Kapitalismus für verfehlt, weil es absolut ausweglose Situationen für dieses höchst innovative und dynamische Wirtschaftssystem nun mal nicht gibt. Es werden immer wieder absolute Grenzen entdeckt. Und in jüngster Zeit sind es, Georg hat schon darauf hingewiesen, die natürlichen Grenzen der Umwelt bzw. die Grenzen der verfügbaren fossilen Brennstoffe. Aber auch da kann man seine Zweifel haben. Schon der Sachzwang der
unweigerlich steigenden Öl- und Erdgaspreise bringt die kapitalistischen Mächte dazu, nach den Alternativen zu suchen bzw. zu greifen, die wir schon kennen. Die gibt es reichlich. Also auch mit dem Ende der fossilen Brennstoffe ist nicht notwendigerweise die kapitalistische Ökonomie weltweit am Ende. Rosa Luxemburg hat das scharf und klar gesehen und leider auch nur in der Fußnote polemisch angemerkt. Der Kapitalismus geht sicher nicht an seinen langfristigen Tendenzen, etwa am berühmten Fall der Profitrate, immer vorausgesetzt, das ist ein logisch schlüssiges Theorem und es lässt sich empirisch nachweisen. Es lässt sich reformulieren, sodass es logisch schlüssig wird, und es lässt sich allerdings nicht in der Form, wie das viele Marxisten erwartet haben, nachweisen. Es lässt sich nachweisen, dass die Profitrate langfristig steigt und dann wieder fällt und dann wieder steigt und wieder fällt. Also wir haben unterschiedliche Bewegungen. Das Kapital kann sich aber dauerhaft mit niedrigeren Profiten ebenso arrangieren wie mit dauerhaft geringerem Energieverbrauch. Es kann auch mit dauerhaft niedrigeren Wachstumsraten leben. Es kann ausgezeichnet leben mit dauerhafter Massenarbeitslosigkeit. Es gibt schlicht und einfach keine eherne ökonomische Notwendigkeit für einen Zusammenbruch des Kapitalismus. Ich würde also anders argumentieren, das Ende des Kapitalismus kommt erst dann, wenn die Legitimität, die scheinbare Alternativlosigkeit dieses Wirtschaftssystems auf breiter Front durchbrochen worden sind, wenn die Rationalität und die daraus folgenden Imperative dieser Wirtschaftsform nicht mehr fraglos akzeptiert werden, sondern wenn ihre Absurdität, Unsinnigkeit, ja sogar ihre Ungehörigkeit, und das ist ein marxischer Terminus, begriffen werden. Das Ende des Kapitalismus kommt mit dem enormen Bewusstsein, dass dies nicht die beste aller möglichen Welten ist. Aber schon die marxische Theorie enthält da eine vertrackte Schwierigkeit, denn der Kapitalismus ist auch ein ideologisches System. Es ist auch ein System, was Denk- und Handlungsformen erzeugt und am Leben erhält, die dieses enorme Bewusstsein nicht gerade einfach machen. Es ist auch eine Welt von Fiktionen und Illusionen. Sie kennen alle den marxischen Begriff des Fetischismus, der sozusagen ein Oberbegriff ist, über einer Vielzahl von Erscheinungs- und Denkformen, die das Verständnis, die Einsicht und das Begreifen der Unsinnigkeit, der Absurdität, nicht der Unnatürlichkeit, sondern der Irrationalität dieses historischen Wirtschaftssystems außerordentlich schwierig machen. Und noch ein letztes, also meine Historikerfreunde bestärken mich immer darin, aus der international vergleichenden Revolutionsforschung wissen wir, dass Revolutionen in der Tat wie Naturereignisse über uns kommen, über die jeweiligen Zeitgenossen gekommen sind. Niemand hat sie vorausgesehen, niemand hat sie wirklich erwartet, niemand war wirklich darauf vorbereitet. Und das gilt für die französischen Revolutionen des 18., 19. Jahrhunderts, ebenso wie für die russischen Revolutionen, ebenso für die große Zeitenwende von 89, 90. Also möglicherweise passiert das schneller und in verschiedenen Teilen der Welt, als wir uns das träumen lassen. Wir können glücklicherweise, auch die Marxisten können nicht genau voraussagen, wann und wo sich die nächste Revolte und die nächste Rebellion ereignet. Sie wird aber kommen.
Danke, Herr Füllberg.
Ja, ich wusste, dass Michael also die Frage nach dem Millionär gut beantworten wird. Deshalb habe ich hier aufgeschrieben, wer wird Millionär? Fragen Sie Ihren Anlageberater, nicht? Dann zweitens, wer wird Maulwurf? Da bin ich auch flapsig gewesen, habe hingeschrieben, fragen Sie Ihren Zoologen. Das Reden vom Subjekt ist auch so ein Reden, das wir vielleicht mal bleiben lassen sollten, weil das Subjekt tritt auf, wenn es gebraucht wird, und vorher ist es halt nicht da. Nicht? Die Sklaven, also die Sklavenhaltergesellschaft ist nicht an den Sklaven kaputt gegangen und der Feudalismus nicht durch den Bauernaufstand. Und was die ökologischen Grenzen angeht, da habe ich den Joke gelesen, ist wirklich nur ein Joke in konkret, nämlich die Steinzeit ist ja eigentlich auch nicht daran zugrunde gegangen, dass es keine Steine mehr gab. Nicht? Also das sind alle so künstliche Grenzen, die man sich da setzt. Vielleicht eine merkwürdige Art des Denkens, die da zum Ausdruck kommt. Auch das Reden vom Gladderadatsch. Das Reden vom Gladderadatsch ist, glaube ich, eine typische Männerfantasie. Nicht? Das muss einfach mal rumsen. Nicht? Oder auch sogar die Idee mit dem Maulwurf. Kommt zwar von Hegel, ist sehr ehrwürdig, ist aber immer nur ein Maulwurf und du hast gleich mehrere Maulwürfe eingeführt. Das ist beim Hegel ja nur einer, bei Marx eigentlich auch einer, deshalb ist auch die Maulwurf-Metapher nicht so gut, eigentlich auch so eine Männerfantasie. Nicht der Maulwurf, irgendwann dann macht er einen großen Haufen, nicht? Also kommt er ans Oberfläche, irgendwann kommen wir.
Ich glaube, wir kommen überhaupt nicht. Es gibt eine schöne Beschreibung, wann das Ende des Kapitalismus ist. Das ist von Marx, 1849, kennen wir alle auswendig. Ich lese trotzdem nochmal vor. Eine Gesellschaftsordnung geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist. Und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann. Denn genauer betrachtet wird sie stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. Marx zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859. Wahrscheinlich ist das Modell, das er hat, ist natürlich die englische Revolution schon des 17. Jahrhunderts, wo wir schon eine ausgebildete bürgerliche Gesellschaft haben, ohne industrielle Revolution. Und oben drüber sitzt noch der Adel und der König und denkt, er macht das. Ne? Irgendwann hat diese bürgerliche Gesellschaft sich mal kurz geschüttelt und dann war sie vorher schon da und der alte Plunder war weg. Ich glaube, so muss man es auffassen und ich sage nicht, dass man geduldig sein muss, aber Marx war sehr ungeduldig, weil 1864 hat er ja zwei Stellen benannt in der Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation, wo er sagt, jetzt ist es soweit, ein Bourgeois-Parlament und ein Adelsparlament. Das Parlament von 1847, kein einziger Arbeiter ist drin, beschließt ein Stück Sozialismus, nämlich Regulierung der Arbeitszeit. Bloß eigentlich, weil die Agrarier die Liberalen ärgern wollen. Die Liberalen hatten vorher die Agrarier geärgert, weil sie die Kornzölle abgeschafft haben, gab die Retourkutsche, so jetzt beschränken wir euch die Arbeitszeit. Da sagt Marx, die politische Ökonomie der Arbeiterklasse im Unterhaus. Und zweitens sagt er, ja, und die Genossenschaften, das ist noch wichtiger. Da war er auch ein bisschen kurzfristig, weil er dachte wahrscheinlich, ja, die neue Gesellschaft ist in der alten schon drin. War nicht, nicht? Denn es gibt offensichtlich eine andere Sache, dass solche Vergesellschaftungsprozesse auch reversibel sind. Hilfe ging ähnlich, nicht? Er sagt, ja, jetzt haben wir die große Konzentration im Bankwesen, in der großen Industrie, und die Durchdringung von beidem, und jetzt ist eigentlich der Moment, wo das Proletariat die Hand auf beides legt, und das letzte Wort des Hilferdingschen Finanzkapitals lautet, der letzte Satz, letzte Formel, Diktatur des Proletariats. Und Lenin hat nicht viel anderes gemacht. Das war alles vorschnell. Vorschnell, weil es offensichtlich immer nur Teilvergesellschaftungen gewesen sind, und mehr kann man, glaube ich, nicht sagen, außer man macht es wie Michael, dass er sagt, er hat ja wahrscheinlich auch recht, so wie bei der Lotterie gibt es ja diesen Werbespruch, es trifft mehr als man denkt. Ja, und manches kommt eher, als wir es erwarten. Ja, vielleicht werden wir ganz erschrocken sein, würden wir ganz erschrocken sein, wenn dieser Kapitalismus denn mal aufhört, denn zu unserem bisherigen Denken gehört er immer, es kommt immer was Besseres nach. Nach dem Kapitalismus kommt was Besseres. Ich hoffe es, aber Hoffnung ist nur das Gegenteil von Wissen. Und weil das so ist, werden wir wahrscheinlich alle uns mit Dingen beschäftigen, die aus der Sicht von Michael und der künftigen Revolutionäre völlig überflüssig sind. Statt einfach zu denken, es kommt, tun wir ja alle etwas, nicht? Und sollten auch etwas tun. Nur alles, was wir tun, tun wir innerhalb des Kapitalismus und nicht außerhalb desselben und auch nicht zu seiner Überwindung. Und sei es nur, dass der angebliche müntefähringsche Heuschreckenkapitalismus durch den Blattlauskapitalismus abgelöst werden soll. Das ist ein Bild von Jan Driewe. Also die Blattläuse kennen wir ja, also die saugen irgendwelche Stoffe aus den Blättern raus, verarbeiten die im Körper, dann gibt es ein Sekret, das sondern die ab und dann kommen die Ameisen und lecken es weg. Und das können wir sich vorstellen, also es wäre ja kein schlechter Zustand, in dem die Kapitalisten die Blattläuse sind und die Gesellschaft wären die Ameisen. Frage ist nur, wer sind die Blätter? Und das ist noch nicht beantwortet. Vielen Dank.
Ja, wir haben jetzt 9 Fragen gehabt. Wir haben viele interessante Antworten gehört und Sie sind jetzt vielleicht auch verwirrt über so viel Komplexität. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das noch zu vertiefen und weiterzuführen. Eines ist, das, was meine beiden Gesprächspartner gesagt haben, gibt es auch in Kurzform zumindest schriftlich, liegt irgendwo auf dem Büchertisch. Da können Sie das nochmal nachlesen. Die beiden Herren schreiben ja auch sonst. Sie reden nicht nur, sondern sie schreiben. Und Georg Fülbert hat unlängst ein Buch geschrieben, G-Strich heißt das.
Ne? Keiner wusste, was der Titel bedeuten sollte.
Aber Sie wissen es jetzt. Michael Kretke, hat das noch einen Untertitel? Ja, ne?
Kleine Geschichte des Kapitalismus, ja.
Genau. Michael Kretke schreibt auch öfters, da bin ich jetzt nicht über die neueste Publikation
informiert. Ich schicke dir eine Literaturliste.
Ich schicke dir eine Literaturliste. Gut, ich schreibe selber nicht so viel dazu, bin aber in einer Zeitschrift beteiligt, die ich jetzt so kurz in den, ans Herz legen möchte. Prokla, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Da bin ich in der Redaktion, befasst sich auch mit diesen Themen. Wir haben nun die Gelegenheit, dass Sie jetzt auch was sagen dürfen. Kleine Pause, glaube ich, werden die Veranstalter wohl vorsehen, dass man Kaffee trinken kann, ein bisschen den Kopf lüften. Und dann geht es weiter mit den Foren. Eins dieser Foren ist das Forum 2, wo wir drei sein werden und dann alles, was wir jetzt bisher gehört haben, vertiefen können. Erstmal vielen Dank meinen beiden Gesprächspartnern. Okay.